States have ratified human rights conventions. By doing that, they have the obligation to implement these treaties, but of course, a little degree of control is always good. So the basic function of the treaty bodies is to monitor the implementation of the human rights treaties.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik Tuchtfeld und moderiere heute mit Philipp Eschenhagen die Sendung.
Ja, hallo auch von mir.
Es wird kompliziert heute. Wir möchten über internationalen Menschenrechtsschutz sprechen, einmal mehr. Viele von euch kennen vermutlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die aber kein rechtsverbindliches Dokument ist, sondern nur eine Resolution der UN-Generalversammlung. Der bekannteste rechtsverbindliche Menschenrechtsvertrag ist wohl der Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der sogenannte Zivilpakt. Aber was passiert, wenn Staaten die Rechte missachten, die dort festgehalten sind? Es gibt keinen Weltmenschengerichtshof. Es gibt aber Treaty Monitoring Bodies, also Vertragsorgane, die die Umsetzung des Zivilpakts bewerten.
Und genau dieses Prinzip gilt nicht nur für den Zivilpakt, sondern auch für den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den sogenannten Sozialpakt. Darüber hinaus auch für ganze 7 weitere menschenrechtliche Verträge, sodass es insgesamt 9 internationale Vertragsorgane gibt, welche die Einhaltung der Menschenrechte überwachen. In den Shownotes findet ihr eine ganz hilfreiche Übersicht zu diesen Organen und Isabel wird das Ganze im Grundlagenteil auch nochmal etwas genauer erklären. Neben diesen internationalen Verträgen und ihren Organen gibt es natürlich noch die regionalen Menschenrechtsregime, die wir in Folge Nummer 13 des Podcasts schon besprochen haben. Hört da gerne nochmal rein. In der heutigen Folge soll es aber tatsächlich um die internationalen Vertragsorgane, also die sogenannten Menschenrechtsausschüsse, gehen.
Und dazu hören wir nach dem Grundlagenteil von Isabel noch ein Interview, in dem du, Philipp, mit Professorin Nina Reiners über die Arbeit der Vertragsorgane, der Treaty Bodies, gesprochen hast und insbesondere über die Bedeutung der von ihnen veröffentlichten General Comments.
Als wäre nicht alles schon kompliziert genug im Leben allgemein, in der internationalen Politik und insbesondere auch im Völkerrecht, kommen dann noch bei letzterem die ganzen Abkürzungen dazu und die verwirrenden Namensgebungen bezüglich der ganzen relevanten Institutionen. Bekannt ist vielleicht das Problem Europarat, Rat der EU, Europäischer Rat. Und dann gibt es auch noch diese ganzen unhilfreichen Abkürzungen wie UNFCCC, ICESCR, UNHRC, UNHCR, ECOSOC, ILO, IMO, ICC, ICJ, ILC, ILA und viele mehr, wie in dem Lied von den Fanta 4, das ihr vielleicht kennt. Und dann macht es ja auch noch einen Unterschied, ob man, wie oft üblich, sich darüber auf Englisch informiert oder vielleicht einen Text liest auf Deutsch oder auf Französisch und dann sind die ganzen Abkürzungen teilweise schon wieder komplett anders. Gerade im Menschenrechtsbereich wird es bunt. Relevante internationale Institutionen, von denen man vielleicht schon mal gehört hat, sind hier ja insbesondere der Human Rights Council und das Human Rights Committee. Aber dann gab es doch auch noch irgendwie die Human Rights Commission, oder? Und warum haben die dann auch noch absolut identische Abkürzungen? Zur Unterscheidung, wie gesagt, ein serviceorientierter Podcast sind wir hier, das Human Rights Council. Wurde von der UN-Generalversammlung 2006 in einer Resolution gegründet, um die davor bestehende Human Rights Commission abzulösen. Die gibt's also nicht mehr. Im Human Rights Council sitzen 47 UN-Mitgliedstaaten, die quasi rotierend da hineinkommen, gewählt werden. Und die treffen sich in Genf. Der Human Rights Council kümmert sich um die Universal Declaration on Human Rights. Dazu führt er beispielsweise die sogenannte Universal Periodic Review durch, in der Staaten quasi Berichte über ihre eigene Menschenrechtslage vorlegen können. Also eigenständig berichten über das, was sie berichten wollen. Das soll die gleiche Behandlung aller Staaten bei der Einschätzung ihrer Menschenrechtslage ermöglichen. Außerdem sitzt beim Human Rights Council ein Beschwerdeverfahren für Individuen oder auch Organisationen. Dieses ist an sich vertraulich, es aber durch die Möglichkeit der individuellen Beschwerde Muster festgestellt werden können, zum Beispiel in bestimmten Ländern zu bestimmten Themen. das heißt Individuen, die ihre nationalen Mittel quasi erschöpft haben, können sich ans Human Rights Council wenden im Rahmen der Individualbeschwerde. Dann gibt es ein bestimmtes Verfahren und nur quasi die Einschätzungen, die sich aus diesem Verfahren ergeben bezüglich bestimmter Muster, schwerster Menschenrechtsverletzungen, die werden quasi dann im Human Rights Council diese Ergebnisse allgemein losgelöst von konkreten Fällen diskutiert und möglicherweise auch Vorschläge gemacht. Aber es wird eben nicht wie in einem Gerichtsverfahren über einen konkreten Fall am Ende etwas entschieden. Das Human Rights Committee hingegen ist ein Organ, das nicht wie das Human Rights Council auf einer UN-Generalversammlung Resolution beruht, sondern auf einem Vertrag. Es ist Teil der sogenannten Human Rights Treaty Body System. Eine größere Zahl von vertragsbasierten Human Rights Bodies, die unterschiedliche Zuschnitte haben. Das Human Rights Committee beispielsweise bezieht sich auf den International Covenant for Civil and Political Rights und besteht aus 18 ExpertInnen, die sich eben damit beschäftigen. Es gibt noch einige andere, um nur ein paar zu nennen, gibt es zum ICC CPR, seinem Schwestervertrag quasi, dem ICESCR, gibt es auch ein entsprechendes Committee. Es gibt eins zu CEDAW, also es geht um die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen. Es gibt eins zur Protection von Migrant Workers and Their Families und so weiter und so fort. Die einzelnen Zuschnitte und auch die einzelnen Kompetenzen dieser Vertragsorgane sind teilweise unterschiedlich. Ihnen ist aber im Groben gemein, dass sie insbesondere Reports der jeweiligen Staaten hören. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit von Investigativmechanismen und dass es auch Beschwerdeverfahren von Individuen gibt. Daneben ist vielleicht auch noch bekannt, der Vollständigkeit halber, der High Commissioner for Human Rights oder genauer gesagt das Office des High Commissioner for Human Rights. Das ist ein Teil des oder ein untergliederter Teil des UN-Generalsekretariats, der insbesondere auch der Sekretär des Human Rights Councils ist und generell menschenrechtliche Aktivitäten im UN-System koordinieren soll. Gemein ist all diesen Organen, dass sie also nicht nur sehr ähnliche Namen haben, sondern auch die Tatsache, dass sie nicht grundsätzlich Macht haben, gegen den Willen der Staaten vorzugehen und dass sie auch nicht beispielsweise wie Gerichte urteilen in einzelnen Fällen, sondern dass sie eben allgemein die Menschenrechtslage beobachten sollen, dazu bestimmte Vorschläge beispielsweise entwickeln sollen.
Wir haben jetzt schon viel über die Abkürzung und ihre jeweiligen Bedeutung im internationalen Menschenrechtsschutz gelernt. Jetzt geht's weiter mit dem Interview, was Philipp mit Professorin Nina Reiners geführt hat, über die Arbeit der Menschenrechtsausschüsse, die Bedeutung der verschiedenen General Commons, die sie erstellen, die Legitimität ihrer Arbeit, insbesondere auch wenn es um informelle Absprachen zum Beispiel geht oder die Einwirkung durch externe Akteurinnen und Akteure auf die ExpertInnen in den Ausschüssen, und es wird auch um die Hintergründe der jeweiligen Ausschussmitglieder gehen.
Ich freue mich sehr, heute Nina Reiners im Podcast begrüßen zu dürfen. Nina Reiners ist Professorin für Human Rights and Social Sciences an der Universität Oslo und hat 2022 das vielfach prämierte Buch Transnational Lawmaking Coalitions for Human Rights veröffentlicht. Deswegen ist sie heute auch hier bei uns im Podcast, um über dieses Thema zu sprechen, allgemein über die Menschenrechtsausschüsse, aber auch über deren Lawmaking-Aktivitäten, Beziehungen zu Experten und vieles mehr, was in diesem Buch angesprochen wird. Und ich würde gerne direkt zu Beginn darüber sprechen, erstmal, was sind die Menschenrechtsausschüsse oder wie verstehst du deren Arbeit in deiner Forschung? Sind es Lawmaking, rechtserzeugende Institutionen? Was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, also für mich sind die Menschenrechtsausschüsse in allererster Linie, also ich bin von Hause aus Politikwissenschaftlerin, und als ich angefangen habe, mich mit denen zu beschäftigen in meiner Dissertation, hat mich vor allen Dingen interessiert, was Staaten eigentlich so machen mit den Empfehlungen, die die von diesen Ausschüssen bekommen, und bin deswegen ziemlich am Anfang mal nach Genf gefahren und habe mir dort vor Ort einfach mal die Arbeit angeguckt, denn so ist mein Forschungsansatz und so verstehe ich meistens am besten, was ich untersuche. Und als ich dann eben dort war, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eine ganze Reihe an verschiedenen Akteuren, also von NGOs über WissenschaftlerInnen und auch Mitglieder anderer internationaler Organisationen gab, die eben nicht nur für diese Staatenberichtsverfahren und dieses klassische Monitoring, was wir kennen als Aufgabe der Vertragsausschüsse vor Ort waren, sondern eben auch, weil sie gerne die Mitglieder der Ausschüsse davon überzeugen wollten, solche sogenannten General Commons zu schreiben oder daran zu arbeiten. Und das war ein Instrument, was mir eher weniger vertraut war. Und ich habe dann angefangen nachzufragen und habe dann eben festgestellt, dass das Interesse sehr groß daran ist, weil dadurch eben die Verpflichtungen, die Staaten haben unter den verschiedenen Menschenrechtsverträgen, viel klarer gefasst werden können. Also es ist eine Interpretation der Normen in den Verträgen. Und durch diese Interpretationen, und so ist eben auch mein Blick darauf, kann eben nicht in allen Fällen, aber in einigen auch Menschenrecht weiterentwickelt werden. Ich denke, ein gutes Beispiel ist halt so die zentrale Fallstudie, die ich in meinem Buch habe, zum Recht auf Wasser. Und das war damals halt ein General Commons 2002 vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verabschiedet. Und da gab es natürlich danach, als der angenommen wurde, auch direkt Kritik von einigen Staaten, die gesagt haben, hier wird das Mandat überschritten. Das war überhaupt nicht vorgesehen, dass hier neue Rechte geschaffen werden. Viele VölkerrechtswissenschaftlerInnen haben auch natürlich auch zu Recht darauf hingewiesen, dass das vielleicht auch problematisch sein könnte. Aber am Ende, trotz aller Kritik, und die US-Regierung hat natürlich auch sofort einen Brief nach Genf geschickt und gesagt, es gibt kein sogenanntes Recht auf Wasser im internationalen Recht. Obwohl sie ja noch nicht mal Vertragsstaat sind. Also trotz all dieser Kritik von unterschiedlichen Seiten kann man dann trotzdem beobachten, dass nur acht Jahre später, sowohl von der Generalversammlung als eben auch vom Human Rights Council, also dem intergouvernementalen Organ, Resolutionen verabschiedet wurden, die sich ganz genau auf diesen General Comment beziehen und den quasi zur Grundlage ihrer Begründung machen. Und das für mich ist dann schon irgendwie ein Beitrag zur Rechtsentwicklung. Das ist sicher nicht so, wie es mal formell irgendwann vorgesehen war von den Staaten. Aber diese Ausschüsse bestehen ja aus unabhängigen Expertinnen, die regelmäßig gewählt werden von Staaten. Und die bringen eben eine ganze Reihe an Menschenrechtsexpertise mit und vor allen Dingen auch ein Bekenntnis zu Menschenrechten. Also das heißt, sie möchten nicht nur in diesen Ausschüssen sein, weil es nett ist, ein paar Wochen im Jahr in Genf zu verbringen, sondern sie sind da schon reingewählt, weil sie eine bestimmte Expertise zum Thema Menschenrechte mitbringen. Es ist ja auch nur nachvollziehbar, dass sie in ihrer Monitoring-Arbeit, wo sie häufig an die Grenzen stoßen von dem, was Staaten willens sind, anzuerkennen, was ihre Verpflichtungen sind, eben auch nach Mitteln und Wegen suchen, um ein für alle Mal für alle zu klären, hey, das ist das, wozu ihr euch verpflichtet habt. Und tragen die eben auch häufig individuell, aber eben auch als Kollektiv zu dieser Entwicklung von Menschenrecht durch diese sogenannten General Commons, allgemeinen Bemerkungen, also die Interpretation der Menschenrechtsverträge bei, die natürlich per se nicht rechtlich verbindlich sind. Ne? Aber so eben mein Argument, dadurch, dass es eine ganze Reihe an Institutionen, also so nationale Gerichte, regionale Gerichte haben sich auch schon häufig auf diese General Commons bezogen, aber eben auch NGOs, Menschenrechtsverteidigerinnen in ihrer lokalen innerstaatlichen Arbeit nutzen eben den Hinweis darauf, dass es diesen normativen Rahmen gibt oder diesen, auf Englisch sage ich mal Framework, die nutzen eben diese Dokumente, um ihre Regierungen eben auch darauf hinzuweisen, dass es hier klare Verpflichtungen gibt, die sie eingegangen sind. Und so wird das eben so ein gelebtes, praktiziertes Recht und Entwicklung von Recht. Ja,
sehr spannend. Du hast gerade schon angesprochen kurz, wer in diesen Ausschüssen sitzt, beziehungsweise da reingewählt wird. Deine Arbeit geht ja, wenn ich es richtig verstehe, darüber hinaus, also dass auch nicht gewählte Personen irgendwie teilhaben an diesem Prozess der Rechtserzeugung. Wie genau sieht der aus? Also wie hat man sich das vorzustellen, wenn so ein General Comment in die Welt hineingeboren wird?
Ja, sehr, sehr schöne Metapher. Zunächst mal muss man sagen, dass diese Menschenrechtsausschüsse alle unter einem sehr, sehr angestrengten Budget arbeiten müssen. Und dieses Budget ist zum einen finanziell, zum anderen, also das schlägt sich dann daran nieder, dass es nicht genügend Tage gibt, an denen die sich treffen können. Oder dass keine Mittel da sind, um zum Beispiel Übersetzungen vorzunehmen. Das andere ist aber eben auch, dass es nicht unbedingt im Sekretariat, also dem Office of the High Commissioner for Human Rights, genügend Staff gibt, der diese Ausschüsse in ihrer Arbeit unterstützen kann. Und somit fällt das Thema ein General Comment erarbeiten halt raus aus dieser offiziellen Sitzungszeit. Das heißt, wenn die an so einem General Comment arbeiten möchten, dann wird normalerweise eben eine Person oder manchmal ist es auch eine kleine Gruppe von Expertinnen auf den Ausschüssen, sich außerhalb der Sitzungen darüber verständigen und austauschen. Nun ist es aber auch so, dass diese Independent Experts independent sind, weil sie eben nicht Vollzeit für diese Ausschüsse zur Verfügung stellen. Also die sind weder Vollzeit von ihrer Regierung noch von der UN angestellt. Das heißt, wenn die Genf verlassen, haben die meistens wieder andere Jobs. Das heißt also, Zeit wird eine knappe Ressource und dafür ist es dann eben, wenn man an so einem General Comment arbeiten möchte, extrem wichtig, dass man andere hat, die mit einem daran arbeiten. Und da kommen dann eben diese externen, ich nenne die im Buch Issue Professionals. Also das heißt, ich wollte so ein bisschen von diesem sehr breiten Begriff der nichtstaatlichen Akteurin weggehen und ich wollte auch nicht nur über NGOs sprechen, weil es sind eben Individuen, also und die können für eine NGO arbeiten, müssen sie aber nicht. Also ich glaube, gerade bei den General Comments, viele, die hier vielleicht den Völkerrechtspodcast hören, kennen auch persönlich Leute, die halt auch irgendwie mal sowas mitgemacht haben. Das sind halt ganz oft eben WissenschaftlerInnen, ne? Oder Academics und praktizierende Menschenrechtsanwältinnen. Und die bringen eben häufig diese Ressource der Zeit mit, weil sie, ich will jetzt nicht sagen, dass man als Professorin da besonders viel Zeit natürlich für hat, aber viele Institutionen, gerade Universitäten, unterstützen natürlich auch sowas in Form von Forschungszeit. Und man selber weiß ja auch, das sorgt dann eben neben vielen anderen Vorteilen für die Menschenrechte selbst, aber eben auch für das eigene Renommee ist es ja auch nicht schlecht, mal an sowas mitgearbeitet zu haben. Und neben eben diesem Punkt der Zeit geht es tatsächlich auch um die ganz harte Expertise, ne? Also wir können ja gar nicht trotz aller Ausschüsse, die mit sehr vielen unabhängigen Expertinnen besetzt sind, also Committee Against Torture ist, glaube ich, ist der kleinste mit 10 und dann hat die Frauenrechtskonvention hat ein Monitoring Body, wo 23 Mitglieder drin sitzen. Also die bringen natürlich alle wahnsinnig viel Expertise zum Thema Menschenrechte mit, aber nicht unbedingt immer für die Norm, die interpretiert wird, also der General Comment, der dann gebraucht wird. Und ich weiß eben auch aus meiner Forschung, wenn man sich anguckt, welche General Comments besonders einflussreich waren zum Beispiel, sind es meistens die, in die eben nicht nur die rechtliche Expertise reingegangen ist, also wie sieht die Rechtslage in unterschiedlichen Ländern aus, wie sieht sie auf internationaler Ebene aus, sondern eben auch, dass sie technisch eben sehr gut gemacht sind. Also das genau gewusst wird, wenn wir sagen, es gibt ein Recht auf angemessene Ernährung, dann haben wir eben auch jemanden da, der sich mit zum Beispiel Agrarwirtschaft auskennt. Dann haben wir auch jemanden da, die weiß, wie irgendwie eine Infrastruktur aussehen muss, damit überhaupt was angebaut werden kann unter unterschiedlichsten Bedingungen und so weiter und so fort. Und ich denke, dieser Bedarf an externer Expertise wird eben angesichts zunehmender Herausforderungen für die Menschenrechte, zum Beispiel durch Klimawandel, immer noch wichtiger. Und man kann gar nicht erwarten, dass das alles nur von den Mitgliedern der Ausschüsse alleine gestemmt wird. Und die sind ja auch irgendwann da reingewählt worden, weil sie schon Expertinnen sind. Also das ist auch mein Argument im Buch, ne? Das ist eben, man greift da zurück auf Ressourcen, in Form von Netzwerken, die man schon vorher hat. Also wenn ich Ausschussmitglied bin und soll ein General Comment Schreiben zum Thema unternehmerische Verantwortung und Menschenrechte zum Beispiel. Und meine letzte Masterstudentin hat dazu eine super Arbeit geschrieben und arbeitet jetzt genau in irgendwie in einer NGO zu dem Thema. Dann ist doch klar, wenn ich als erstes anschreibe, ob sie mir dazu mal ein bisschen was erzählen kann.
Ja, das klingt jetzt schon so ein bisschen an. Also über deine deskriptive Forschung hinaus, wie ist, also hast du auch eine normative Einschätzung der ganzen Sache oder ist das eher abgeben wollen? Also ist das problematisch, um es mal einfach zu sagen?
Je länger dieses Buch jetzt vom Denken und Schreiben zurückliegt und je mehr ich quasi nur noch über dieses fertige Ergebnis spreche, umso mehr werde ich auf diese Problematik auch gebracht. Interessanterweise auch von Ausschussmitgliedern selbst. Ne? Also, na klar, es geht darum, die Ausschüsse per se sind ja schon nicht wirklich sehr repräsentativ. Ne? Also wenn wir darüber nachdenken, das sollen halt irgendwie Menschenrechtsexpertinnen sein, aber ich habe eben diese biografischen Studien gemacht über alle Ausschussmitglieder und dann fällt schon auf, dass die alle doch sehr homogene Lebenswirklichkeiten haben. Ne? Und auch wenn sie verschiedene geografische Regionen präsentieren, sind sie auch häufig zu denselben Universitäten gegangen und haben sich irgendwie an den ähnlichen Standorten einfach aufgehalten. Und also ich finde das eben schon aus dieser Hinsicht problematisch. Das heißt, da weiche ich wahrscheinlich sehr ab als Sozialwissenschaftlerin von dem, was vielleicht für eine Rechtswissenschaftlerin viel problematischer ist, daran, dass man eben dann sagt, die arbeiten da sehr informell zusammen. Also ich würde sogar eher sagen, es tut am Ende der Entwicklung der Menschenrechte vielleicht sogar gut, dass wir hier Instrumente haben, in die wirklich Expertise reingegangen ist von gelebter Wirklichkeit von Menschenrechten. Also tolle General Commons beziehen eben zum Beispiel auch lokale Akteurinnen mit ein und versuchen Wissen mit reinzubringen, was wir so zum Beispiel in Genf nicht finden würden. Und das ist ja wiederum eine Chance. Also ich bin zum Thema normatives Assessment, das wird halt bei uns ja meistens unter Legitimität diskutiert. Da bin ich sehr gespalten. Also es gibt sehr gute Gründe dafür und auch dagegen. In letzter Zeit, und das ist eben das, was mir von vielen Ausschussmitgliedern herangetragen wurde, ist tatsächlich die größere Sorge, dass wir sehen, dass mittlerweile, also für eine lange Zeit waren eben diese General Commons oder diese Transnational Lawmaking Coalitions, wie ich sie dann beschreibe, vor allen Dingen für die progressive Entwicklung der Menschenrechte standen die. Und jetzt sehen wir aber in den letzten Jahren, dass es einige Staaten gibt, die sich halt lange, lange, lange Zeit überhaupt nicht für das interessiert haben, was da in Genf vor sich geht, die vielleicht ein paar Verträge ratifiziert haben, aber nicht unbedingt aktiv mitgestaltet haben. Und die haben neuerdings jetzt eben diese Ausschüsse auch für sich entdeckt als Möglichkeit, ihre eigene Vorstellung von, was bedeuten Menschenrechte, eben da hineinzutragen. Ne? Also Russland und China sind dann natürlich die dominanten Beispiele. Und die versuchen jetzt eben auch, ihre eigenen Kandidatinnen zu nominieren. Und viele derzeitige Mitglieder dieser Ausschüsse haben eben auch mich schon gefragt, ob ich mir mal diese Dark Side Coalitions dann in den Blick nehmen würde. Und ich habe es auch getan. Es gibt auch einen kleinen Fall im Buch, wo man sieht, wie das zumindest von dieser Seite dieser Issue Professionals, also der externen Koalitionsmitglieder vonstatten geht. Das ist der Fall 2018 der General Commons 36 vom Human Rights Committee, wo eben Abtreibung auch mit ins Recht auf Leben aufgenommen wurde. Und da hatten wir dann zum Beispiel den Fall, dass auf einmal mehr Abtreibungsgegner innen als Abtreibungsbefürworterinnen in Genf waren und Statements abgegeben haben. Und das ist natürlich auch aus einem Blickwinkel der Legitimität von zivilgesellschaftlicher Beteiligung eine große Frage, ne? Ob wir nicht immer davon ausgehen müssen, oh, die Mehrheit sollte sich durchsetzen. Und in dem Fall hat es sich nicht durchgesetzt. Also da waren die Ausschussmitglieder, haben sich nicht von beeindrucken lassen. Aber natürlich, da muss dann eben nur mal irgendwann sich Mehrheiten im Ausschuss verändern. Und dann kann das ganz anders aussehen. Und das wird die große Herausforderung sein.
Ja, spannend. Also das Buch ist erschienen bei Cambridge University Press, du hast gerade gesagt, vorhin jetzt auch als Taschenbuch, könnt ihr euch also kaufen. Ich würde gerne nochmal kurz über deinen sozusagen generellen Forschungsansatz sprechen, wie du ihn definieren würdest oder auch dieses grundsätzliche Thema individuelle Akteure als rechtserzeugende Akteure finde ich sehr spannend, weil man ja eigentlich immer von Institutionen ausgeht. Wie ist das vielleicht auch in deiner neueren Forschung? Wie kommt das da irgendwie zum Vorschein? Oder meinst du, gibt es noch andere Felder, wo das lohnenswert ist, da genauer drauf zu gucken, wer da eigentlich als Person involviert ist?
Also ich muss sagen, es hat mir immer eigentlich die Rechtswissenschaft fast ein bisschen mehr geholfen, mich bei meinen Politikwissenschaftlern durchzusetzen, weil es gibt ja schon immer so Glanzlawyer, von denen man weiß, die haben als Individuen eben ganz viel geprägt, im UN-System zum Beispiel. Und daraus habe ich eben in meiner Forschung auch so eine Begründung gemacht, auf die Individuen zu achten. Es stimmt, das machen wir gerade in den internationalen Beziehungen, also in meiner Teildisziplin der Politikwissenschaft, wo ich so heimisch bin, normalerweise eher nicht so. Also mein Ansatz ist der eher rechtssoziologische oder social legal, würde ich sagen. Das heißt, ich gucke mir tatsächlich immer an, also welche Akteurinnen können eben auch in welchen Konstellationen für wann zu Wandel beitragen, ne? Und das habe ich halt im Fall der Menschenrechtsausschüsse sehr mit biografischen Analysen auch zum Beispiel gemacht und dann eben auf also sogenannte Relational Agency Ansätze. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es unbedingt immer nur Akteurinnen gibt, die halt so eine substanzielle Akteursqualität mitbringen. Also das, was man vielleicht im Völkerrecht immer sagen würde, nur Staaten haben diese Völkerrechtspersönlichkeit, ne? Das ist doch die korrekte Formulierung, ne? Sondern ich glaube eben immer, dass sowas relational ist, also in Beziehung zueinander steht und das eben auch dann erklärt, warum manche sich unter bestimmten Bedingungen besser durchsetzen können oder besser handeln können, effektiver handeln können als andere. Und ich glaube, dass das eben eine Auswirkung hat auf internationales Recht, ne? Und die Normen. Und in meiner aktuellen Forschung zum Beispiel versuche ich jetzt eben diesen Ansatz auf einen ganz anderen Akteur zu lenken, nämlich auf so private Law Firms, also diese Big Law, die normalerweise sehr einfach sehr viel Geld machen und im privatwirtschaftlichen Bereich tätig sind, die aber eben auch, das zeigt auch eine ganz schöne rechtssoziologische, rechtsethische Forschung, die vor allem in den USA gemacht wird, die haben sich mal angeguckt, wie deren Pro Bono Abteilungen sich verändert haben und das ist ganz eklatant. In den letzten 10 Jahren hat sich das ausgeweitet, hat sich das professionalisiert und auf einmal reicht es eben nicht mehr, dass man irgendwie in der Bronx oder so aktiv wird und da mal irgendwie einem kleinen Verein hilft, sondern auf einmal möchte man eben zum Beispiel in Äthiopien Green Tribunals errichten oder also man geht quasi global und da wird viel eben auch gemacht in Konkurrenz oder auch manchmal in Kooperation mit eben diesen klassischen Menschenrechts- und Umweltgruppen, Interessensgruppen. Und mich interessiert da jetzt zum Beispiel auch, also wie wirkt sich das eben auf diese Advocacy-Arbeit zur Unterstützung von Menschenrechtsnormen und auch Umweltschutz aus?
Ja, spannend. Wünsche viel Erfolg bei der Arbeit und bin gespannt auf die Resultate. Ich finde insgesamt tatsächlich sehr interessant, also dass du ganz viele Rechtserzeugungsmechanismen beschreibst, die man eben sonst so gar nicht präsent hat, gerade auf völkerrechtlicher Ebene, dass da eben doch viel passiert, auf einer informellen Ebene, die man gerade, glaube ich, im Völkerrechtsstudium so nicht erfährt. Insofern vielen Dank für das Interview und wir sind auch mit der Zeit am Ende. Deshalb insgesamt vielen Dank, schön, dass du da warst und
danke auch, bis bald. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Die Einwirkung auf solche Expertengremien ist wirklich immer eine ziemlich spannende Frage. Ich glaube, die wichtigsten Takeaways der Folge sind, dass jeder internationale Menschenrechtsvertrag ein Vertragsorgan hat, was die Umsetzung begutachtet. Es sind Expertengremien, die auch zur Rechtsfortbildung beitragen, über ihre Interpretationshilfe, über die General Commons.
Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Abgrenzung auch zum Menschenrechtsrat. dem Human Rights Council, den auch Isabel kurz angesprochen hatte und der vielleicht medial und auch im Studium etwas präsenter ist. Denn beim Rat kommen eben keine Experten zusammen, sondern Staatenrepräsentanten, also politische Akteure. Der Rat ist nämlich eben auch ein Nebenorgan der UN-Generalversammlung und damit ein ganz anderes Gebilde als diese Menschenrechtsausschüsse. Bei denen geht es ja wirklich um die inhaltliche Überwachung und Interpretation der menschenrechtlichen Verpflichtungen dieser Verträge.
Und damit sind wir für diese Folge wieder einmal am Ende angelangt. Fürs nächste Mal haben wir ein wahres Schmankerl vorbereitet. Eine Kollaboration mit unseren Podcast-Kolleginnen vom Podcast Mal nach den Rechten schauen. Mehr Details verraten wir noch nicht, aber ihr dürft gespannt sein auf die Juli-Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media für diese Folge oder auch an unsere E-Mail-Adresse podcast@völkerrechtsblog.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.